Eines muss man der AfD lassen, an Selbstverachtung fehlt es ihr nicht. Sie will Anträgen von CDU und CSU zur Migration zustimmen, in denen die AfD als Gefahr für Deutschlands Stabilität, Sicherheit und Wohlstand gebrandmarkt wird. Sie schüre, so das Unionspapier, Fremdenfeindlichkeit und bringe Verschwörungstheorien in Umlauf. Alles halb so schlimm, sagt die AfD-Fraktionsspitze. Die AfD also doch als Mehrheitsbeschafferin für den Vorstoß von Friedrich Merz? Merz-Migrationspläne, fällt die Brandmauer jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Ulrike Winkelmann ist bei uns, Chefredakteurin der Tageszeitung Taz. Jacques Schuster ist ebenfalls Chefredakteur seit Dezember der Welt am Sonntag. Hendrik Widowild, Strategieberater und Kolumnist. Und Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Universität in Berlin. Herr Schuster, können Sie die Aufregung um den Vorstoß der Union und Ihres Kanzlerkandidaten verstehen?
Natürlich kann ich die Aufregung verstehen. Es ist aber die Frage jetzt, ob Merz vielleicht in der Sache nicht ganz Unrecht hat. Denn ich finde schon, dass nach Aschaffenburg und auch Magdeburg und noch vielen anderen Ereignissen nach meinem Gefühl die Bevölkerung doch in einem großen Frust darüber war, dass zu wenig in der Migrationspolitik passiert. Und von daher glaube ich, dass dieser Vorstoß jedenfalls am Anfang durchaus ein richtiger war.
Frau Winkelmann, nach den Worten in Magdeburg, Aschaffenburg und anderswo erwartet ja ein großer Teil der Menschen im Land, dass die Politik nicht nur reagiert, sondern auch etwas tut. Was ist so falsch, wenn die Politiker jetzt schnell aktiv werden und nicht erst im Frühjahr, wenn die neue Regierung im Amt ist?
Alles daran ist falsch, weil die Verschärfungen und Begrenzungsmaßnahmen, um die es jetzt auch geht, die waren ja in Teilen längst auf dem Weg. Auch die Union war ja frei, dem zuzustimmen, was die inzwischen auseinandergebrochene Regierung vor Monaten bereits vorgelegt hatte. Die Debatte lief. Und jetzt einen Tonfall in die Debatte zu bringen, der unnötig scharfmacherisch, auch hetzerisch ist. Ein Tonfall, der vermeintlich Leute dort abholt, wo sie stehen, sorgt nur dafür, dass die Gegner der Demokratie und des geordneten konsensualen Verfahrens rechts außen Zulauf bekommen. Und deswegen wird eine sinnvolle Debatte über Begrenzung von Migration, wenn es sie denn geben muss, dadurch eher erschwert als begünstigt.
Gucken wir noch mal kurz zurück, was jetzt seit dem letzten Mittwoch der vergangenen Woche passiert ist. Nach dem Doppelmord in Aschaffenburg will die Union jetzt die irreguläre Migration, wie sie sagt, stoppen. Also wer ohne Papiere ankommt oder bereits in einem anderen EU-Land registriert ist, wird nicht reingelassen. Es soll Abschiebungen im großen Stil geben, auch mit Hilfe einer erweiterten Abschiebehaft. Friedrich Merz sagt, ich schaue nicht rechts, ich gucke nicht links, nur geradeaus. Wer mitstimmt, okay, wer nicht mitstimmt, auch okay. Und wenn die Falschen beim Richtigen mitstimmen, kann das Richtige nicht falsch sein. Herr Widowild, Friedrich Merz möchte ja als Macher wahrgenommen werden, der dem Kanzler in Zugzwang bringt. Keine große Überraschung, wir haben ja Wahlkampf. Könnte dieser Versuch von Friedrich Merz auch nach hinten losgehen?
Naja, also Friedrich Merz versucht sozusagen den ultimativen Glaubwürdigkeitsbeweis anzutreten und Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, die vielleicht noch schwanken zwischen AfD und CDU. Er will also letztendlich sagen, ihr müsst nicht die AfD wählen, um die Migration zu begrenzen. Ich bin bereit, mir sogar Stimmen von der AfD einzufangen und das jetzt durchzusetzen. Aber das ist natürlich mit enormen Risiken verbunden. Er spricht ja von einer Brandmauer, sagt, die Brandmauer steht nach wie vor. Man muss aber sagen, er öffnet jetzt ein Fensterchen. Und jetzt muss man gucken, was dann passiert, wenn dahinter ein Feuer lodert.
Thorsten Faas, die Heiligen Hallen des Bundestags werden diese Woche für Wahlkampf benutzt. Ich könnte auch sagen, missbraucht. Das ist ja eigentlich das Parlament. Die Beobachter haben ja von einem ebenso kurzen wie schmutzigen Wahlkampf gesprochen oder haben dann vorhergesagt, hatten sie da recht? Oder müssen wir möglicherweise sogar in den nächsten drei Wochen noch mit sehr viel schlimmeren, also schmutzigeren rechnen?
Nein, das ist schon ein sehr kurzer Wahlkampf und es war auch erwartbar, dass es da zur Sache gehen würde. Ich glaube, man hat bisher so ein Thema gesucht, ehrlicherweise. Es ging eigentlich sehr viel um Nebensächlichkeiten, erst um Formalia rund um die Wahl und dann hat man eher so persönliche Dinge diskutiert, aber ein richtiges Thema hat eigentlich gefehlt. Das hat man jetzt. Aber man merkt schon sehr klar, dass Wahlkampf ist. Also einen Vorschlag vorzulegen mit dem Signal, ich bin hier zu keinerlei Kompromissen bereit, das ergibt in einer Demokratie keinen Sinn. Das ist ein klares Zeichen, dass es um Wahlkampf geht, die reine Lehre zu präsentieren. Und das ist auch in Ordnung, aber da merkt man schon, das ist kein normaler parlamentarischer Vorgang. So kann man in den nicht reingehen. Das funktioniert ja auch in keiner Koalition, sondern das ist wirklich offenkundig dem Termin geschuldet.
Wobei in einer parlamentarischen Demokratie, denn in einer Präsidialdemokratie, USA oder Frankreich, kann der Amtsinhaber durchaus vorpreschen. Der Begriff Brandmauer fällt ja oft in Bezug jetzt auf die Union, weil sie durch diese Äußerung von Merz, die ich zitiert habe, ja offensichtlich auch in Kauf nimmt, dass die AfD mitstimmen könnte. In der realen Welt kann ja eine Brandmauer das Feuer nur aufhalten. Die Firewall im Netz, ein Hackerangriff auch nicht 100%ig verhindern. Erwarten wir eigentlich im politischen Sinne, jetzt im übertragenen Sinne, von einer Brandmauer zu viel? Ist dieser Begriff überfrachtet?
Na, ich finde zumindest jetzt gleich vom Einreißen der Brandmauer zu sprechen, ist mir zu viel, ehrlicherweise. Weil für die Union ist doch ganz klar, mit der AfD ist keine Koalition möglich, weil sie eine Pro-Putin-Partei ist, weil sie eine anti-westliche Partei ist, weil sie in weiten Teilen antisemitisch ist. Und von daher finde ich die Diskussion, jetzt kommt dann auch gleich die Möglichkeit der Koalition, eigentlich ziemlich impertinent. Und was die Brandmauer insgesamt angeht, so haben wir doch gesehen, und ich bin wirklich kein Befürworter irgendeiner Kooperation mit der AfD, aber haben wir ja gesehen, dass diese Tabuisierung von Themen einfach nichts bringt. Die Partei ist jetzt, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, bei so um die 20%. Von daher ist auch das Argument, der Merz oder die Union bietet denen eine Bühne. Die haben die doch längst. Und man kann den Status quo nur ändern, wenn man ihn auch mal anerkennt. Und ich finde deswegen, da haben Sie vollkommen recht, es ist Wahlkampf und natürlich ist es Wahlkampf geschuldet, klar. Aber deswegen ist das auch mal einen Moment der Ehrlichkeit, dass man darüber jetzt mal offen redet.
Aber von Tabuisierung kann auch keine Rede sein.
Doch, wir haben das ganze
vergangene Jahr haben wir damit verbracht, über GEAS zu reden, die europäische Asylbegrenzung im Groben und Ganzen. Und seitdem redeten wir darüber, wie also diese europäische Regelung in nationales Recht überführt wird. Also die Migrationsdebatte war sehr präsent. Sie wurde auch von SPD und Grünen übrigens mit viel schärferen, härteren Tönen geführt, als das bei den beiden Parteien bis dato üblich war. Und es wurde dann aber beschlossen, und zwar von der Union, von Merz selbst und von der damals noch existierenden vollständigen Regierung, dass man sich im Wahlkampf bestimmte Themen nur mit besonderer Vorsicht vornimmt. Und das vollkommen zu Recht, weil nichts ist so leicht verhetzbar wie das Thema Migration. Und deswegen wollte die Union auch, das hatte sie auch angekündigt, einen Wirtschaftswahlkampf führen.
Sie vergessen
auch ein sehr ergiebiges Thema.
Ja, das ist ja gekommen, das ist ja nicht, hat sich ja keiner gewünscht. Ne?
Genau, aber bei Themen wie solchen furchtbaren Angriffen und Toten wie in Aschaffenburg ist es klar, dass das eine Rolle zu spielen hat, aber man muss deswegen nicht gleich jede Fasson verlieren und sich kollektiv aufspielen, als wäre man imstande, am Tag 1, wie es immer heißt, einer Regierung alle Probleme, die mit Migration zusammenhängen, zu lösen. Das Unerträgliche an all dem ist ja der Ton der Debatte und dass jetzt so getan wird, als könnte man in kürzester Zeit alles wieder heil machen, was eventuell in den letzten Jahren zerbrochen ist, als könnte man alles wieder besser machen, was in den letzten Jahrzehnten eventuell nicht gut gelaufen ist.
Das hat doch Merz gar nicht gesagt.
Und dass das Versprechen, jetzt mal eben Themen abzuräumen, mal eben Probleme zu lösen, das ist das, was dann die Frustration noch erhöhen wird bei den Leuten, die jetzt schon Migration für das wichtigste Thema
halten. Wir sind ja noch bei der Frage, ist Brandmauer ein brauchbares Framing?
Ja. Ich glaube, man muss sich eines klar machen. Aus der Perspektive von der Union erleben wir einen großen Rechtsruck in der Bevölkerung hin zu einer strengeren Migration, einer Begrenzung der Migration. Und jetzt ist doch die Frage, welche Verantwortung hat Politik? Und Politik muss doch versuchen, das einzuhegen in irgendeiner Weise, dass diese Fragen beantwortet werden im demokratischen Spektrum und nicht durch Rechtsextreme. Und die Union hat jetzt diese Frage dadurch beantwortet, dass sie sagt, wir gehen da jetzt in einer harten Linie voran. Wir nehmen in Kauf, dass die AfD mit uns stimmt, damit womöglich ein paar Leute, die jetzt AfD wählen, morgen CDU wählen. Ob das geklappt hat, ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber das ist die Frage. Und die Brandmauer kann nur lauten, wir werden mit denen nicht koalieren. Und wenn man das so versteht, die Brandmauer, als eine versuchte Einhegung und zugleich eines Ausschlusses der politischen Kooperation in Personalfragen und bei anderen Fragen, die jetzt institutionell sind, dann, denke ich, ist die Brandmauer ein tauglicher Begriff. Aber man sollte nicht erwarten, dass sozusagen, also was ist denn die andere Frage? Wenn wir jetzt sagen, Brandmauer heißt gar nichts machen, wo die AfD zustimmt, dann ist das doch ungefähr so, als würde man, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an frühere Experimente mit Eisenspäne und Magneten, ja? Dann ist die AfD der Magnet und die Eisenspäne, die dreht sich immer so herum und muss ausweichen. Das kann doch mit Union auch nicht lange mitmachen. Insofern, da habe ich Verständnis dafür, dass Sie diesen Weg gehen.
Es gibt ja aber noch einen anderen Aspekt, Thorsten Faas, in dem Zusammenhang. Über die AfD hinaus sagen ja manche, dieses Einmauern der AfD, ob jetzt Brandmauer oder wie auch immer, das ginge ja eigentlich nicht 20-22% vom politischen Prozess auszuschließen. Diese Überlegung geht ja auch über die AfD hinaus. Also das heißt, dass ein knappes Fünftel quasi isoliert wird in der Politik.
Ja, absolut. Das wird ja auch von Seiten der AfD tatsächlich verwendet. Ich finde, das sind die wirklich schwierigen Debatten, die wir in diesen Zeiten führen, dass wir eigentlich uns noch mal vergegenwärtigen müssen, was heißt eigentlich Demokratie? Denn wir hören ja von Seiten der AfD immer, dass das undemokratisch sei, wenn man 20-30% der Wählerinnen und Wähler ausschließt. Nur was man schon sehen muss, ist, was haben wir hier für ein Spiel sozusagen, wenn wir sehen, was auch für Unterstützung für die AfD passiert, wenn wir sehen, was dort teilweise gefordert, propagiert wird, ist es eben kein normaler Wettbewerb zwischen Parteien, sondern dann haben wir so einen doppelten Wettbewerb hier. Einerseits um die Frage, wie hältst du es mit der Demokratie? Und andererseits, und das ist dann so schwer, weil eben diese 20% vor der Klammer stehen, brauchen wir auch Wettbewerb innerhalb des übrigen Parteienspektrums, wenn man so will. Und ehrlicherweise gelingt uns dieser Zweisprung oder dieses Doppelte gerade nicht sehr gut. Und davon profitiert die AfD sehr deutlich. Und ich glaube, das muss man, wenn wir diese Debatte anschauen, schon auch sehen. Sie haben recht, man muss ein solches Thema in Reaktion auf dieses Ereignis diskutieren. Man kann das nicht totschweigen. Aber wir wissen eben auch, dass wenn wir dieses Thema setzen, völlig klar ist, wer davon profitieren wird, nämlich nicht die Union. Wir wissen aus vielen, wir können ja mal einen Forschungsstand zur Kenntnis nehmen aus Ländern, wo es schon lange rechtspopulistische Parteien gibt. Diese Idee, man übernimmt Themen und dann wird alles gut.
Denken Sie doch mal an Dänemark.
Darf ich?
Dänemark, Österreich, der Kurz.
Wollen Sie ernsthaft Österreich an der Stelle als Beispiel anführen für eine Entwicklung, wo diese Idee funktioniert hat?
Ich weiß nur, dass als Sebastian Kurz die Kanzlerkandidatur übernahm, er der FPÖ aber erheblich Stimmen geklaut hat. Wie die Situation jetzt ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber damals war es durchaus erfolgreich.
Aber es hängt ja zusammen. Kurz führte ja zu der Lage, die wir jetzt haben und die wir in Deutschland ja auf jeden Fall vermeiden wollen.
Und auch in dieser Woche gibt es ja jetzt erste Hinweise, wem das Ganze in Umfragen nützt, die auch sehr deutlich zeigen. Das ist ja auch nicht unplausibel. Wenn wir sehen, wer als kompetent angesehen wird im Bereich von Migrations- und Zuwanderungsfragen, dann ist es mehr und mehr die AfD und nicht die Union an der Stelle. Und das ist doch das, worüber wir in einem Wahlkampf reden. Was definiert eigentlich diesen Wahlkampf? Sind es Personen, sind es Klimafragen, Wirtschaftsfragen, soziale Fragen, Migrationsfragen? Je nachdem, was wir diskutieren, nützt es dem einen oder nützt es dem anderen? Und wir haben 2017 einen Wahlkampf erlebt, aus dem die AfD stark am Ende rauskam, weil wir Migrationsfragen diskutiert haben. Und die Sorge, die ich habe, es ist eine empirische Frage, da stimme ich Ihnen zu, aber die Sorge, die ich habe, wenn ich mir das in anderen Ländern anschaue, ist, dass eigentlich eine klare Erwartung besteht, wem das am Ende nützt.
Was folgt denn aus Ihren Worten jetzt? Wie hätte man denn als CDU im Wahlkampf damit umgehen sollen?
Naja, die CDU hatte ja mal angekündigt, dass man eigentlich dieses Thema nicht im Wahlkampf haben möchte.
Also schweigen drüber.
Dass man dieses Thema nicht im Wahlkampf haben möchte. Und es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, gerade in der Situation, die Sie ja skizziert haben, eben zu gemeinsamen Lösungen zu kommen und zu sagen, das ist das, was wir gemeinsam verabschieden. Sie haben das Sicherheitspaket ja eben angesprochen. Da ist die Union ja einen anderen Weg gegangen, auch in der Vergangenheit. Aber natürlich gibt es auch an der Stelle Mittel und Wege zu sagen, hier ist was Dramatisches passiert, das können wir nicht ignorieren. Aber umso mehr fordert uns das auf, gemeinsam hier zu Lösungen zu kommen und nicht zu sagen, wir legen was vor, aber wir sind kein bisschen kompromissbereit.
Fehlt es den Parteien immer noch einen souveränen Umgang mit der AfD? Manchmal hat man das Gefühl, die kriegen richtig Schluckbeschwerden, wenn es um die AfD geht. Dass man sagt, also, und das stärkt ja auch die AfD, zu sagen, wir sind ja hier, der Herr sei bei uns. Je nachdem, wie wir im Bundestag auftreten, was wir sonst alles machen. Also fehlt dieser souveräne Umgang bei den demokratischen Parteien.
Ja, und ich glaube, das reicht in eine ganz lange, schräg gelaufene kulturelle, politische Debatte zurück. Es gibt ja immer dieses Argument, und Herr Professor Faas, sagt, bei Ihnen klang das so ein bisschen durch, die Leute wählen dann immer das Original, lieber die Themen nicht anfassen. Und wir wollen dann nicht wie die AfD dastehen. Ich kann das empirisch nicht beurteilen. Ich glaube nur, es könnte vielleicht sein, dass die Leute einfach nur denken, wenn eine CDU sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt auch was mit Migration, dann sagen die Leute, ihr macht doch eh eine Koalition mit den Grünen und mit der SPD und dann kneift ihr und dann macht ihr es nicht. Oder ihr seid dann wieder die Merkel-CDU und macht es nicht. Und deswegen wählen sie die AfD. Das heißt, es ist ja dann ein bisschen eine andere Motivationslage. Und was Ihre Frage angeht, der Umgang, der ist einfach so schief gelaufen, weil wir sehr lange Zeit eine Debatte geführt haben, in der extreme Reaktionen stattfanden auf jegliche Art von politischen Vorstößen. Wir haben das in diesen Tagen erlebt, dass ein Bundesminister mit einem Auschwitz-Argument sich gegen Herrn Merz gewandt hat, gegen die CDU gewandt hat. Wir haben erlebt, dass ein Journalist mit Sieg Heil oder Heil Hitler die Herrn Merz bedacht hat. Das sind also Entwicklungen, die gezeigt haben, es besteht eine extreme Überreizzeit. Und ich glaube tatsächlich, dass wir über sehr lange Zeit darüber nicht vernünftig debattiert haben. Und das liegt auch an einem unsouveränen Umgang vieler Parteien oder eigentlich im Grunde aller Parteien im Spektrum mit diesen Themen aus Angst davor, in derselben Ecke zu stehen wie die AfD. Und ich will auch ganz ehrlich einräumen, in der Ecke steht man echt nicht gerne. Und wann immer man Argumente bringt, wird es Leute geben, die einen dorthin stellen. Das habe ich lange auch eher gelassen gesehen und gedacht, so naja, da wird man in die rechte Ecke gestellt, das ist ein Populistenargument. Aber es ist nicht auszuschließen, dass hinter diesem Argument, was auch Populisten oft bemüht haben, auch eine gewisse Wahrheit steht. Und deswegen, glaube ich, gibt es keinen souveränen Umgang mit der AfD.
Herr Schuster, Sie haben gerade gesagt, möglicherweise nützt das auch der Union, diese Diskussion. Das sei nicht ausgemacht, dass es nur auf das Konto der AfD einzahlt. Aber die Frage ist doch, ob Merz nicht den Rückhalt in der eigenen Partei oder in der eigenen Anhängerschaft riskiert. Die Umfrage letzte Woche, ZDF-Politbarometer, sagt unter den Unionsanhängern, 73% lehnen jede Zusammenarbeit mit der AfD ab. Also wahrscheinlich auch in dieser Absolutheit, dass also eine Zusammenarbeit im Parlament, ob jetzt gewollt oder nicht, eigentlich auch schlecht ist für das Ansehen der Partei.
Also ich sehe ehrlicherweise in diesem parlamentarischen Vorgang morgen kein Zusammengehen. Ich finde, da folge ich, und ich bin wirklich parteipolitisch nicht gebunden, aber ich folge da Merz, der sagt, wenn ich das jetzt für richtig halte, gebe ich es in den Bundestag und ich hoffe, dass möglichst die demokratischen Parteien mitstimmen. Deswegen hat er auch diese Passage gesetzt, wo er ganz eindeutig die AfD verurteilt. Sie sind ja davon am Anfang darauf eingegangen. Von daher, wenn man es ganz runtersetzt, nur weil irgendetwas, das hat er ja auch schon gesagt, nur weil etwas in meinen Augen, oder in meinen Augen ist etwas richtig und deswegen ist es nicht falsch, wenn ich das einbringe im Bewusstsein, dass vielleicht auch die Falschen zustimmen können. Das ist doch nicht von Hand zu weisen. Nur weil Alice Weidel öffentlich gerne Vanilleeis isst, gehe ich jetzt mal auf das Niveau, darf ich jetzt kein Vanilleeis mehr essen? Das ist doch intellektuell armselig. Und ich finde, da hat er oder hat die Union einen Punkt. Und natürlich gibt es, die Union ist eine Volkspartei, eine wahrscheinlich der letzten, vielleicht noch mit den Grünen zusammen, würde ich mittlerweile sagen. Da gibt es viele Stimmen. Günther hat sich ja heute auch schon geäußert. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat da der Merz einen Punkt.
Er selbst sah es ja noch vor wenigen Wochen anders. Noch im November sagte Merz, er wolle nicht mehr, wie er im Parlament auch immer sagt, mit denen da, also mit der AfD, irgendwelche Zufallsgemeinschaften bilden. Und deswegen hat Herr Merz selbst angekündigt, er werde es eben nicht drauf ankommen lassen, dass eben einem Vorschlag der Union im Bundestag durch die AfD zugestimmt werde. Und er hat das ja aus guten Gründen getan, weil er weiß, wir sind eben in einer besonderen Situation. Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Es ist schon so, wenn etwas stimmt, dann stimmt es unabhängig davon, ob ich Zustimmung von der falschen Seite bekomme oder von einer Seite, die ich nicht gutiere. Aber in der Lage, in der wir sind, in einem so zugespitzten, so kurzen Wahlkampf mit einem Thema, das dieses besondere und enorme Verhetzungspotenzial aufweist, das am Ende es allen schaden könnte.
Frau Winkelmann, Magdeburg und Aschaffenburg hätten die Situation geändert. Deswegen hat er auch seine Überzeugung geändert.
Er hat natürlich überhaupt keine Überzeugung geändert.
Nein, er hat ja vorher gesagt, also wir arbeiten mit dem nicht zusammen. Das ist nur Beschlüsse kommen im Bundestag, wo demokratische Mehrheiten gesichert sind. Davon ist er jetzt ein Stück weit abgerückt.
Ja, und ich erwarte von der Volkspartei CDU, und ich erwarte von einem Kanzler, dann souverän genug zu sein, zu sagen, okay, es ist ein grauenvoller Vorfall, gar keine Frage. Wir haben dazu aber schon übrigens vergangenes Jahr diese und jene Vorschläge diskutiert, die liegen auf den Tisch. Lass uns jetzt eine demokratische Mehrheit dafür suchen. Ich erwarte von ihm nicht, dass ihm die Nerven anfangen zu flattern und er aus lauter Angst quasi die Bühne freigibt für die AfD. Wenn der Mann so souverän ist,
dass er sehr rational gewesen ist in der Frage, ehrlicherweise. Aber gut, das ist, was wir glauben, ist jetzt unwichtig. Aber darf ich noch eine Sache sagen? Was mich in der ganzen Debatte über die AfD, und ich übrigens auch Teil davon, ich habe Kommentare geschrieben gegen die AfD, wo ich heute sage, war das vielleicht richtig, aber egal. Aber was ich, wir haben ja in der Geschichte der Bundesrepublik eine Tradition, wir sind uns nicht selbst ganz geheuer. Wir denken immer, weil wir die schreckliche Nazizeit erlebt haben, wäre den Anfängen. Dadurch fehlt uns aber auch so ein bisschen Selbstvertrauen. Ich meine, was passiert denn jetzt, wenn nun dieser Antrag morgen mit den Stimmen der AfD, abgesehen davon, dass es ein symbolischer Antrag ist, das hat ja keine Konsequenz, aber wenn das nun durchkommt, geht dann die Bundesrepublik unter? Sind wir dann vollends im rechten Spektrum? Ja, also können wir nicht einfach ein bisschen gelassener sein? Also, können wir nicht
uns selber in Thüringen vertrauen? Eine Minderheitsregierung. Wir haben in Sachsen eine Minderheitsregierung. Wir kennen diese Situation. Wir haben im Bund eine Minderheitsregierung. Und dann ist doch schon die Frage, wozu bin ich bereit? Wo suche ich Mehrheiten, wenn es offenkundig keine stabilen Mehrheiten gibt? Ich glaube, was wir lernen an der Stelle ist, dass unser politisches System sehr stark auf Mehrheiten hin ausgerichtet ist, dass uns das wirklich an den Rand bringt, des Funktionierens, wenn das plötzlich nicht mehr der Fall ist. Aber das Signal an der Stelle ist ja dann letztlich schon zu sagen, ich bin tatsächlich, hat er ja auch formuliert, in alle Richtungen bereit. Aber dann gleichzeitig zu sagen, alles gilt noch, was wir immer gesagt haben. Und das ist aus strategischer Sicht über den Tag hinaus, glaube ich, auch das, was für die Union und ihn auch gefährlich ist. Es wirkt wankelmütig, es wirkt durchaus impulsiv. Es ist wieder so minimal korrigiert worden, auch in der Tonalität. Wir werden nicht bis zum Wahltag über Aschaffenburg diskutieren. Das lehrt uns eigentlich die Erfahrung sehr klar. Aber diese Dinge, wer steht eigentlich in seinem Kurs? Wem kann man vertrauen? Wer ist sozusagen auch über die Zeit hinweg sich treu geblieben? Das ist, glaube ich, die Gefahr für Merz, was wir gerade erleben.
Aber Herr Faas, diese Entschließungsanträge, jetzt egal mit welchen Mehrheiten zusammenkommen, zustande kommen, sind ja eigentlich politisch wirkungslos. Ja. Etwas anderes ist möglicherweise das Gesetz am Freitag. Aber auch da gibt es ja kaum noch Möglichkeit der Umsetzung, weil die Regierung nicht mehr lange im Amt ist. Und dann müsste man das Ganze ja nach der Bundestagswahl wieder neu aufsetzen. Das heißt, das ist wie so eine Art Test, was alles, welche Mehrheiten funktionieren, wo es gehen könnte. Die Frage steht ja über allem, ist das mehr als nur Symbolpolitik?
Naja, aber doch gerade, wenn man sagt, es ist Symbolpolitik, es wird keine Konsequenz haben. Warum gehe ich dann all in? Es geht offenkundig nicht um die Sache an der Stelle, denn die wird sich nicht ändern. Ja, es ist Kommunikation, aber zu einem hohen Preis.
Ja, natürlich. Da sind wir uns in beide Richtungen. Also es ist ja ein kommunikativer Akt, den er jetzt macht. Er sagt, ich habe verstanden, jetzt werde ich handeln. So wird es ja auch von den anderen Parteien im Bundestag teilweise gelesen, dass das jetzt ein kommunikativer Akt ist. Es geht ja, ne, wir haben ja auch eigentlich fallende Zahlen bei den Zuwanderungen. Also ne, das ist ja alles eine jenseits der Fakten bestehende Diskussion. Wir sind auf der perzeptiven Ebene. Und genau da schlummern natürlich auch die enormen Risiken, weil sie danach fragten, was passiert denn jetzt, wenn für die Anträge gestimmt wird mit Stimmen der AfD? Ja, was dann in Gefahr ist, ist das offene, freundliche, vielfältige Deutschlandbild, was wir 2006 noch im Sommermärchen gefeiert haben. Denn dann ist Deutschland wieder auf dem Weg, hässlicher zu werden. Und das sollte man auch mal ganz laut sagen. Und das erwarte ich an sich auch von der Union, dass sie das dazu sagt und nicht nur sozusagen so eine kleine Giftpille in ihren Anträgen versteckt. Was dann passiert, hat jetzt schon Wirkung. Ohne dass ein Gesetz kommt, ohne dass auch nur irgendwer abgeschoben wird. Aber das wird wahrgenommen, aber insbesondere bei Migranten, die wir haben wollen.
Ich finde die Lage dramatischer, weil ich finde, dass, und das haben wir vor März schon erlebt, dass wir im Grunde aufgrund der Aufregung, auch teilweise Hysterie nach diesen Anschlägen, dass wir im Grunde ein Wegbrechen des gesellschaftlich-demokratischen Konsenses wahrnehmen. Und das ist doch die Gefahr. Und da kommt vielleicht von mir aus der März noch hinzu. Aber das ist doch die Lage, die auch dazu geführt hat, dass die Grünen, dass die Sozialdemokratie, dass die FDP sich bewegt hat in der ganzen Migrationspolitik. Weil die Leute besorgt sind und weil sie sehen, dass die AfD immer höher, höher und höher geht.
Genau, ich finde, es gehört zur politischen Verantwortung, den Leuten dann noch zu sagen, Leute, ihr lauft in die falsche Richtung. Man kann ja trotzdem darauf reagieren. Ich habe ja gesagt, ich halte es durchaus für nicht unklug, was Merz macht. Aber ich finde, man muss immer dazu sagen, welche Nebenwirkung das hat. Und zwar insbesondere für die Vielfalt. Das heißt, für die bei uns in Deutschland lebenden Juden, für die jüdische Mitbevölkerung, für Migranten, für alle Leute, die von einer eher rechten Politik betroffen sind. Man kann also das eine tun, das taktisch Notwendige, und dabei auch das andere sagen. Und das erwarte ich.
Und außerdem, wo Sie danach fragen, welche Folgen wird es denn haben? Es hat natürlich Folgen in den Bundesländern, wo ja viele CDU-Fraktionen und auch Ministerpräsidenten längst darauf warten, dass sie das Go aus Berlin bekommen, mehr mit der AfD zusammen zu machen. Das ganze Konstrukt der Brandmauer ist ja möglicherweise im Bund jetzt noch nicht gefährdet. Aber
wer wartet wo?
In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es CDU-Fraktionen, die schon seit Jahren im Grunde wollen, dass diese Prinzipien, die hier in Berlin formuliert werden, abgeräumt werden.
Herr Kretschmer, habe ich was anderes gehört.
Natürlich wollen die mehr Weichheit in der Debatte, natürlich wollen die mehr Spielraum, weil sie im Grunde nicht einsehen, warum sie es jetzt so beschränken lassen sollten, weil sie möglicherweise auch in den AfD-Fraktionen viele der ehemaligen Ihrigen erkennen und denken, da sind doch ganz okay Leute damit dabei. Und genau das ist aber die Gefahr, die sich aufbaut, wenn wir beginnen, als Gesellschaft auch anzuerkennen, dass es schon in Ordnung ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nichts anderes wollen, als diese Demokratie im Kern zu beschädigen.
Aber Frau Winkelmann, da verstehe ich nicht, die sächsische CDU hätte ja jetzt bei der Regierungsbildung die Möglichkeit gehabt, diesem von Ihnen unterstellten Drang und Impetus nachzugeben und mit der AfD anzubandeln.
Sie haben jetzt sozusagen eines von mehreren Übeln gewählt, die Minderheitsregierung, und haben aber die ganze Zeit natürlich darauf gewartet, dass aus Berlin endlich auch ein Zeichen kommt, dass sie mehr Spielraum bekommen, dass es ihnen auch offen stünde, bei Gelegenheit mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das werden wir in Zukunft auch dort erleben.
Die Belege würde ich gerne mal sehen.
Wir werden sie in Zukunft erleben, weil doch die Fraktionen mit den Hufen scharren. Und es übrigens schon punktuelles Zusammenarbeiten gegeben hat.
Die Diskussion jetzt um die Verschärfung der Migration, wie sie die Union, also Friedrich Merz, in diesem Fünf-Punkte-Plan niedergelegt hat. Da sagt dann Merz, also um sozusagen klarzumachen, wie seine Position ist, es liegt an SPD, Grünen und FDP zu verhindern, dass es Mehrheiten gibt, die keiner von uns will. Sagen dann die Grünen zum Beispiel, das ist Erpressung. Umgekehrt kritisiert man Merz, dass er etwas vorlegt, was die AfD auch gut finden könnte, dann sagt die Union, wir lassen uns doch von euch nicht vorschreiben, was wir in den Bundestag einbringen. Das ist ja so ein Festival der Begalo-Feuerwerke. Jetzt gerade im Wahlkampf, muss man sagen, ist das ein großes Manko, eigentlich den Leuten klarzumachen, wie wichtig dieses Thema ist. Weil das ist ja ein Thema, das tatsächlich viele Menschen bewegt. Das ist ja kein Orchideenthema, das einem gerade immer so im Wahlkampf einfällt, sondern das ist ja, was viele Menschen beschäftigt.
Genau, und es ist schwierig und man muss es differenziert behandeln. Und das ist eine Botschaft, die ich nur von allen demokratischen Fraktionen erwarte. Dass doch beim Blick ins Ausland auch deutlich wird, keine Demokratie wird damit leichtfertig. Das heißt, es können nur komplexe Lösungen sein. Und dann immer so zu tun, als gäbe es einfache Lösungen, die an Tag 1 dann mal eben umgesetzt würden. So zu tun, als hätte man die Tausenden von Beamten, um mal eben Tausende von Menschen festzusetzen in Containern und Zentren, die noch überhaupt nicht existieren. Das ist doch das Unverzeihliche daran. Also das möglicherweise schwierigste Problem, das sich uns als Demokratie und Gesellschaft stellt, so zu behandeln, als könnte man es mit einem Federstrich und dann an Tag 1 vom Tisch gefegt haben.
Frau Winkelmann, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich habe Herrn Habeck zum Beispiel zu dieser Thematik gehört. Und dann hört man ihn sagen, so ja, dann müssen wir ein bisschen gucken, ob da beim Vollzug und so weiter, aber die Gesetzeslage will er nicht anrühren. Und ganz offen gesagt, Ich habe größte Zweifel, dass nach Aschaffenburg insbesondere es ausreicht zu sagen, wir schauen jetzt mal nach, ob bei irgendeiner Behörde ein Fax liegen geblieben ist und wir dann gucken können, ob da nicht mal irgendwas machen könnte. Die Defizite bei der Umsetzbarkeit und bei der Tragfähigkeit scheinen doch so groß zu sein, dass es ohne eine begrenzte Zuwanderung, eine Begrenzung der Zuwanderung, zumindest bis man diese Defizite ausgeräumt hat, nicht geht. Wie soll das dann gehen, wenn man sich hinstellt, so kurz vor einer Wahl und sagt, naja, das sind Detailprobleme und es braucht jetzt Detaillösungen. Glauben Sie, das wird jemanden überzeugen?
Ich glaube, es würde überzeugen, wenn man sagt, liebe Leute, guckt euch bitte kurz im Umland um und dann werdet ihr feststellen, kein Staat bietet das, was viele von euch wollen. Also haben wir folgende, zum Beispiel 3, zum Beispiel 5, zum Beispiel 7 Maßnahmen isoliert, von denen wir denken, dass sie schnell wirken. Und in der Tat ist da der deutsche Föderalismus zum Beispiel ein Problem. Natürlich ist es schwierig, wenn ich die komplette Migrations- und Asylrechtsregelung immer zwischen Bund und Ländern hin und her pegeln habe und tatsächlich dann Bescheide monatelang nicht zugestellt werden, wie im aktuellen Fall. Der Zettel vom BAMF aus Nürnberg, also aus der Bundesbehörde, war eben nach Monaten immer noch nicht in Bayern angekommen, wo er hingehört hätte. Ja. Und da muss man das zugeben, dass wir Vollzugsdefizite haben. Ja, und da will ja auch jeder ran.
Man hat ja immer gesagt, Grenzkontrollen, das funktioniert nicht und kann man heute in dieser modernen Zeit nicht mehr bewältigen und schaffen und es wird erfolglos sein und so weiter. Dann hat man es geschafft, einmal während der EM und hatte massive Erfolge. Klar, wir wissen alle, dass das Flüchtlingsproblem als solches nicht zu lösen ist, ist ja klar. Das mag die AfD sich erlügen, aber es ist halt falsch. Aber man sieht, dass sozusagen doch immer wieder die Regierung getrieben worden ist, dann durch die Umstände. Und es hat dann eben doch halbwegs zufriedenstellend, in Anführungsstrichen, geklappt.
Dann ist die Frage, warum Friedrich Merz jetzt sagt, das muss weiter verschärft werden, wenn diese Begrenzungspolitik bei den Beispielen, die Sie genannt haben,
naja, weil man ja einige Länder sieht, die jetzt, wo ich den Rechtsruck nicht wirklich sehe, nämlich zum Beispiel in Dänemark oder auch in Polen bei Herrn Tusk, wo das eben leidlich, aber eben doch ganz okay funktioniert. Und ich finde, wie gesagt, im Wahlkampf nochmal, ich finde es legitim, jetzt auch mal nach dem breiten Gefühl, das viele, glaube ich, hatten in der Merkel-Phase und auch in der Scholz-Phase, dass das Land so von so Mehltau befallen ist und dass man sich eigentlich nicht wirklich inhaltlich streitet, dass jetzt mal jemand sagt, so, das ist jetzt hier unseres. Ihr könnt uns ja ablehnen. Ich glaube auch, dass es wirklich höchst risikoreich ist, die ganze Geschichte, für beide Seiten. Aber dass das jetzt im Wahlkampf mal auf den Tisch kommt und es liegt ja jetzt an uns, an den Wählern zu sagen, nee, den nicht oder den oder die.
Aber Merz hat ja angekündigt, nach der Wahl, wenn er die Möglichkeit hat, Tag 1, wir haben es gerade zitiert, wird das alles ganz anders. Es fehlen 10.000 Bundespolizisten, es fehlen Tausende von Beamten und Beamtinnen in den Ausländerbehörden, in der Justiz. Das ist sieht ja aus wie das von außen her manchmal wie das reine Chaos. Wenn er dann nicht sofort liefert, nachdem er das so deutlich angesprochen hat, sage ich mal ganz neutral, nicht liefert, dann hat er ein Problem.
Ja, na klar, das ist ein Problem. Zumal es kommen ja immer erst noch die Koalitionsverhandlungen. Da muss man sehen, mit wem hat man eine Koalition. Ja,
dann war es die Frage, ob es so klug war, sich so weit aus dem Fenster zu hängen.
Ja, gut, aber was bleibt denn einem Spitzenkandidaten oder einer Kandidatin übrig, als erstmal ihre Lehre in Reihenform dem Wahlvolk zu unterbreiten? Das ist doch jetzt erstmal eine Sache, dass man sagt, hier ist unseres. Der Wahlkampf hat auch endlich mal an Fahrt aufgenommen. Ich fand das eben bislang doch alles sehr beschaulich. Und die CDU war ja völlig erfolglos, im Grunde die Wirtschaft mal nach vorne zu holen. Aber die anderen Parteien waren auch nicht viel, fand ich jedenfalls, klüger darin oder besser darin. Und jetzt hat man ein Thema, das ja auch eine politische und gesellschaftliche Relevanz hat. Können wir sagen, wir reden über die Art. Das eine hätte unterbleiben sollen, das andere hätte man vielleicht stärken sollen. Aber insgesamt darüber mal zu reden, über die verschiedenen Dinge und auch zu sehen, dass letztlich man ja Themen angreift, die eben auch ein heißes Eisen sind und die eben nicht den Populisten überlässt, finde ich nicht falsch.
Aber worüber sprechen wir denn? Sprechen wir über Zuwanderung? Sprechen wir über Integration? Sprechen wir über Fachkräfte? Sprechen wir über Vollzugsprobleme? Also wenn man jetzt hier so sagt, wir lernen gerade die reine Lehre, ist das ja doch, dass Wählerinnen und Wähler sich dieses 5-Punkte-Papier und erst recht dieses, glaube ich, 21-Punkte-umfassende Papier, das noch dazu nur Antragscharakter hat, das ist ja nicht sehr realistisch, dass wir jetzt auf dieser Detailebene einen Wahlkampf führen. Das heißt, es ist schon eine Themensetzung, die hier gemacht wird. Ja. Das ist auch das, was entscheidend ist in Wahlkämpfen. Was ist Platz 1 der politischen Agenda? Und schauen wir mal, was noch passiert sozusagen an der Stelle. Wir haben sehr starke wirtschaftliche Probleme. Wir wissen nicht, was sonst noch auf dieser Welt mit einem Präsidenten in den USA passiert. Ich glaube, das müssen wir schon anerkennen. Und das ist das, was über den Tag hinaus funktioniert. Und nochmal, ob es im Lichte all dessen am Ende den Preis wert war, in dieser Woche so in die Konfrontation zu gehen.
Das kann man das jetzt noch nicht sagen. Aber darf ich noch eine Sache an einer Sache erinnern? Und die war mir damals übrigens zutiefst zuwider, diese, aber ich glaube, nur wir beide Familie, glaube ich, unverlaubt die Ältesten sind. Damals kann sich noch erinnern an Rüttgers Kinder statt Inder 2000. Da haben alle gesagt, oh Gott, dieser Rechtsruck und unmöglich und so weiter und so fort. Ja, am Ende hat er die Wahl gewonnen. Das ist ein Risikospiel. Ich weiß bisher noch nicht. Ich fand, also die heutige Umfrage hat mich nicht überzeugt. Von der Art der Umfrage warten wir es mal ab. Aber ja, man kann es noch nicht sagen. Nee. Und diese Art von ja, Kinder statt Inder, wie gesagt, war mir viel zu simpel und intellektuell armselig, aber hat eben offensichtlich auch kurz vor der Wahl gegriffen.
Aber bedauerlicherweise ist die Union ja da stehen geblieben. Die haben ja aus Merkel nichts anderes gelernt als so jedenfalls nicht und sind sozusagen ansonsten in den 80er und 90er Jahren offenbar hängen geblieben und haben eben für komplexe Zeiten.
Die befassen sich zu wenig
und
mit der CDU.
Das Jahrhundert ist komplexer als das, was Rüttgers damals inspiriert hat und haben dafür eben nicht die passenden Lösungen parat. Und es mag sein, dass ich mich zu wenig mit der CDU befasse, mit uns reden die nicht so gerne wie mit Ihnen, aber gleichzeitig kommt eben das, was da...
Ich habe da gleich einen Vorschlag, wir können auch mal über die SPD reden.
Das, was da medial transportiert wird,
kommt auf die SPD,
rüber genau. Wie eine methodische Annäherung an Trump-Maßstäbe und Methoden. Und das sollten wir uns nicht leisten. Wir sind auf schwankendem Boden unterwegs inzwischen. Es gibt eine Partei, die das rechtsradikale, rechtsextreme Wählerpotenzial abschöpft. Auch ein Unterschied zu Rüttgers damals. Und da erwarte ich mehr Souveränität und mehr Intellekt, um mit der Lage umzugehen.
Also ich frage jetzt ein interessantes Beispiel, weil in diesem Wahlkampf hieß es ja auch, es geht um Migration, Migration, Migration. Und alle Wahlanalysen haben gezeigt, nee, es geht eigentlich den Leuten um wirtschaftliche Fragen. Es geht ihnen darum, wie es ihnen persönlich geht. In
Deutschland so,
ja, ich will nur sagen, es ist durchaus vorstellbar, dass Dinge, die medial diskutiert und transportiert werden, am Ende interessant sind, aber nicht wahlentscheidend.
Also ich frage jetzt was, darf ich ganz kurz, ich frage jetzt was zur SPD noch, damit wir das nicht vergessen, in Sachen Asyl- und Migrationspolitik. Das hat ja auch Ihre Wählerinnen und Wähler, die der SPD durchaus, die sind jetzt auch nach den Umfragen für eine verschärfte Migrations- und Asylpolitik. Das hat die auch irgendwie beeindruckt. Ist das für die SPD ein Problem? Denn es gibt ja da ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt einen Linkflügel, der da eher bei den Grünen ist, die dann sagen, nee, also so scharf dürfen wir es nicht machen. Aber dass viele SPD-Wählerinnen und Wähler von der SPD jetzt auch tatsächlich eine verschärfte Migrationspolitik erwarten.
Naja, wenn man sich anschaut, warum die Linke sich sozusagen geteilt hat in ein BSW und eine Linke, dann kann man sagen, das liegt genau an diesen Themen und das ist in Ansätzen bei der SPD nicht anders. Die SPD als Partei ist definiert über eine Position auf ökonomisch-sozialstaatlicher, wohlfahrtsstaatlicher Dimension und tut sich traditionell schwer mit diesen Fragen von Migration, weil sie einerseits einen sehr progressiven Flügel hat, aber natürlich auch traditionell eine Wählerschaft, die im Arbeiterinnenmilieu verortet ist, wo durchaus auch anderes Anklang findet. Also für die SPD ist es traditionell ein schwieriges Thema, eines, wo ihr auch in der Regel nicht sehr hohe Kompetenzwerte zugeschrieben werden. Damit wird sie die Wahl nicht gewinnen. Sie kann es versuchen zu schließen, so gut es geht, aber das war, ist und bleibt kein Gewinnerthema für die SPD.
Aber es ist ja sehr viel dramatischer. Ich meine, wenn Sie sehen, beispielsweise die Wahlergebnisse im Ruhrpott für die SPD, die Wähler rennen ja in Scharen zur AfD. Leider, leider. Das muss ja eigentlich auch bei der SPD-Führung Konsequenzen haben.
Also auch da sind die Analysen nicht ganz so eindeutig, wie eigentlich genau die Wählerströme verlaufen. Ich glaube, was man dort sieht, ist, dass viele SPD-Wählerinnen und Wähler frühere, muss man sagen, inzwischen nicht mehr wählen. Stattdessen die AfD durchaus andere, die immer schon gewählt haben, mobilisiert. Aber natürlich, aber das spricht ja nicht gegen das Argument, was ich gemacht habe, dass es auch in der traditionellen Wählerschaft der SPD Teile gibt, die für sowas ansprechbar sind. Und was Scholz und der SPD 21 gelungen ist, mit einer Kampagne, die eben auf Respekt abzielte, das nochmal zusammenzubinden, das gelingt ihnen jetzt gerade eben nicht. Und die Konsequenz sehen wir bei dem Wahlergebnis der SPD, aber ja auch sonst, wenn wir uns Zufriedenheits- und Wahlergebnisse anschauen.
Es ist morgen im Bundestag eine Debatte. Der Bundeskanzler äußert sich zu dem Thema in einer Regierungserklärung. Da dürfte es nicht sehr freundlich zugehen. Möglicherweise spitzt sich der Wahlkampf auch noch weiter zu, ob jetzt mit diesem Thema oder noch einem anderen Thema. Danach, Herr Wiedewild, gibt es ja Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen. Wie wird es denn da ablaufen? Wird da was hängen bleiben? Denn es wird ja mit harten Bandagen gekämpft, es wird viel angekündigt. Die Bevölkerung erwartet auch sehr viel von diesen Ankündigungen. Oder wird man dann eher Konrad Adenauer zitieren? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ich glaube, tendenziell eher Letzteres. Wir werden, glaube ich, nach so einer harten Auseinandersetzung, wie wir sie jetzt gehabt haben, so ein Gefühl haben, dass die Leute sagen, so endlich jetzt ein bisschen ruhiger. Dann kommen ja die Koalitionsverhandlungen, wo es dann auch nochmal wieder laut wird. Aber ich glaube, dass das jetzt eine Lage ist, in der die Union versucht, diese Einhegung, die ich vorhin ansprach, also die rechtsextremen, rechten Stimmen ein bisschen einzuhegen und in die demokratische Mitte zu locken. Und das muss man ja, oder unterstelle ich jedenfalls der Union, das wird man schon irgendwie akzeptieren müssen. Und dann muss man sich zusammensetzen und gucken, was sind denn die Lösungen? Und dann sind wir eher bei Frau Winkelmann wieder. Und dann geht es dann doch wieder um Detaillösungen, weil dann wird demokratisch um die richtigen Lösungen gerungen. Und dann wird Herr Merz sich auch nicht hinstellen können, ich mache das jetzt per Dekret. Dafür ist unsere Verfassung ein bisschen anders als in den USA. Da geht also vieles, was er jetzt vielleicht angekündigt hat, auch nicht so leicht, wie es angekündigt wurde. Und da wird auch eine gewisse Enttäuschung zurückbleiben, aber da wird man sich zusammenfinden. Also insofern glaube ich nicht, dass da jetzt jemand sozusagen sich hinstellt und sagt, so mit diesem Merz können wir jetzt auf gar keinen Fall mehr koalieren. Dafür ist die Lust an der Macht viel zu groß ausgeprägt.
Aber es befeuert natürlich potenziell genau das, was uns Sorge bereiten muss, nämlich dass es die Erzählung der AfD nochmal bestätigt, dass die anderen alles tun werden, um an der Macht zu bleiben, sie von der Macht fernzuhalten. Plus dann möglicherweise ein Argument, dass man ja punktuell es schon mal geschafft hat, die CDU oder die Union auf die eigene Seite, die AfD-Seite zu ziehen. Das ist ja das, was in Österreich passiert ist. Ne? Dass man plötzlich in einer Situation ja war, wo die anderen Parteien nicht mehr konnten, nicht mehr wollten. Und dann war die FPÖ-Kickel der lachende Dritte oder Vierte oder Fünfte, wie auch immer. Dann, und das ist schon eine sehr reale Gefahr, die man sehen muss. Die Prozesse, die wir erleben, befeuern letztlich die Narrative der AfD. Und das ist eine Spiralentwicklung, die tatsächlich Sorgen bereiten kann.
Frau Winkelmann, was meinen Sie, die anderen Themen, die wichtig sind, Wirtschaft, Krieg und Frieden, Wohnen,
Klima.
Bleiben die Klima, weil da liegt ja ziemlich weit hinten in der Präferenz der Wahlbevölkerung, bleiben die unter der Decke jetzt oder wird da noch was, oder ist es vielleicht auch ein Interesse der Parteien zu zeigen, wir können auch noch mehr?
Es sollte ihr Interesse sein. Also die Umfragen, die darauf zielen, was die Leute über längere Frist interessiert, weisen zum Beispiel klar darauf hin, dass Klima und Umwelt für viele immer noch sehr bewegende Faktoren sind. Ich habe bisher, glaube ich, noch keine 2,5 zusammenhängenden Worte zum Thema Klima in diesem Wahlkampf vernommen. Mich und meine Tochter und viele andere interessiert es brennend, was denn da jetzt eigentlich passieren soll, um das Klimaschutzabkommen zu retten und auch um der Gefahr etwas entgegenzusetzen, dass Trump, dass das mühsam errichtete Gebäude des weltweiten Klimaschutzes einfach einreißt.
Hat er, glaube ich, schon gemacht, oder?
Ja, es läuft nächstes Jahr dann aus. Nicht? Ja. Aber ja, hat er alles an Tag 1 gemacht, hat sich ja da jemand dran Vorbild genommen. Und auch Wirtschaft bewegt die Leute sehr. Also das geben ja auch Umfragen, die über sozusagen die Stunde und die Sekunde hinausgehen, auch her, dass die Leute im Grunde auch darauf warten, was es für Antworten gibt darauf, dass das deutsche Wohlstandsmodell mindestens stark gefährdet ist. Wir werden nicht für ewig Verbrennungsmotoren und Autos in alle Welt verkaufen können. Das haben inzwischen manche Leute verstanden, aber es gibt bisher relativ wenig Antworten darauf. Und die Antworten, die es gab, die sind untergegangen in der Migrationsdebatte. Und ich hoffe, dass es noch ein paar Leute gibt, die es Interesse haben, darüber auch noch mal zu reden.
Auch über die Verteidigungs- und Außenpolitik nehmen wir das ganze Bündnisfragen. Ja. Das ist ja nach wie vor sehr wichtig. Und wir sehen ja, dass es da sowohl bei der SPD, bei AfD und BSW sowieso, aber dass es schwierig wird. Das ist ein entscheidender Punkt, den man, glaube ich, auch hier viel tiefer diskutieren müsste jetzt.
Wir werden jetzt in dieser Woche trotzdem monothematisch bei diesem Thema bleiben. Möglicherweise ist es eine wahlentscheidende Woche.
jetzt, was wir da vor uns haben?
Ich würde erst mal gerne die Umfragen sehen, die nächsten verlässlichen halbwegs.
Und nachdem die kommen jetzt immer in der zweiten Wochenhälfte.
Ja, nach der Nachrichtendichte der letzten Wochen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht mehr, was übermorgen noch passiert. Eben, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer.
Gut, also wir versuchen trotzdem, das hier in dieser Woche genau unter die Lupe zu nehmen. Ich bedanke mich bei Ulrike Winkelmann, bei Thorsten Faas, bei Jacques Schuster und bei Hendrik Wiedewild. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Showdown im Bundestag, Wahlkampfthema Migration, angelehnt natürlich an die heutige Sendung. Morgen sind wir vielleicht etwas besser noch im Bild, live ab 14 Uhr bei Phoenix, Regierungserklärung von Olaf Scholz. Danach, wie man so schön sagt, Aussprache über 90 Minuten und am Abend dann 45 Minuten Analyse in der Phoenix-Runde. Ich wiederhole den Titel, Showdown im Bundestag, Wahlkampfthema Migration. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer und darin die Statements der Fraktionsvorsitzenden. Heute im Vorfeld oder im Vorlauf der Sitzungswoche im Bundestag, unter anderem natürlich Friedrich Merz, aber auch Rolf Mützenich und andere. Bleiben Sie bei uns.